Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Lange ist es her. Anfang 2022, da ging Kreisab zum 300. Mal auf Sendung und mittlerweile sind es 400 Folgen und deswegen begrüße ich euch recht herzlich zu einer Sonderausgabe zur ersten 400 Spezial mit einem Gast, der mittlerweile auf der anderen Seite steht. Früher war er Torhüter, mittlerweile ist er Berichterstatter Jens Kürbis. Der ein oder andere wird ihn vielleicht schon mal gehört haben, auch hier als Experte in der Sendung. Er arbeitet mittlerweile für die Lübecker Nachrichten, ist groß geworden beim SC Leipzig und dann beim SC Magdeburg unterwegs gewesen, später dann beim VfL Bad Schwartau. Aber er war, naja, vielleicht eine Art Quertreiber. Das erfahrt ihr ganz genau in den folgenden gut 60 Minuten. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit interessanten Anekdoten und Geschichten, die mich schwer beeindruckt haben. Und es war vor allem auch sehr emotional, wenn man zwischen den Zeilen mal ein bisschen genauer zuhört. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei einer tollen Unterhaltung mit Jens Kürbis. Im Hintergrund ist es ein bisschen lauter. Seid nicht irritiert. Ich bin nach Lübeck gefahren, um einen Kollegen zu treffen. Jetzt wundert ihr euch, 400. Sondersendung, beziehungsweise das, was ihr ja kennt, schon aus der Vergangenheit. Wenn eine 100. Sendung ansteht, dann treffe ich immer Persönlichkeiten aus dem Handball. Warum treffe ich denn dann einen Kollegen? Könnte langweilig werden. Ist es langweilig hier in Lübeck?
Nee, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ist eine kleine Stadt, wenn man natürlich aus der Großstadt kommt. Aber wenn man so wie ich vom Lande kommt, dann ist es schon wieder eine große Stadt und das ist beim besten Willen überhaupt nicht langweilig.
Ich wollte ja fast sagen gerade, ich habe immer gedacht, du kommst aus Leipzig. Das ist jetzt natürlich ein Insider, aber erstmal schön, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Ich empfinde das nicht als selbstverständlich, das sage ich immer wieder, wenn ich Gäste hier begrüße und ich bin ja jetzt sozusagen dein Gast. Du hast eine schöne Bar, Kneipe oder was auch immer man dazu sagen
Kaffee,
soll.
Kaffee würde ich sagen.
Ja, Kaffee, genau. Kaffee ausgesucht hier in der Lübecker Innenstadt. Aber du hast mir vor der Aufzeichnung erzählt, dass bei deinem Wikipedia-Eintrag, den es lange nicht gab, stand, dass du in Leipzig geboren bist und das stimmt überhaupt nicht. Wie kamst du zu der Korrektur?
Ich habe sie einfach selber angeschrieben. Also ich habe das mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Das hängt damit zusammen, also ich habe den Wikipedia-Eintrag gar nicht selber verfasst, sondern das muss irgendeiner aus der Essener Clique gewesen sein, weil ich habe im späten Alter, lass mich kurz rechnen, ich glaube, da war ich dann schon 41, 42, habe ich dann nochmal bei TuS im Essen ausgeholfen. Und danach hatte ich plötzlich einen Wikipedia-Eintrag und da stand drin, dass ich in Leipzig geboren bin und was natürlich so nicht stimmt. Und dann habe ich sie angeschrieben, also sie Wikipedia angeschrieben und mitgeteilt, Freunde der Nacht, das stimmt so nicht. Ich bin in Lommatzsch, zwar auch in Sachsen, aber in Lommatzsch geboren. Kriegte ich die Antwort, was befähigt sie denn zu dieser Aussage? Dann habe ich geschrieben, sorry, ich bin selbst. Und dann hat man das kurz danach geändert. Also er ist nicht in Leipzig geboren, sondern in Lommatzsch und wie man unschwer sicherlich heraushören kann, obwohl ich jetzt schon 30 Jahre hier oben bin, der sächsische Akzent, der schlägt immer noch durch, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin stolz auf meine Heimat und so ist es.
Ja, ich meine, warum sollte man auch nicht stolz darauf sein? Man ist ja nicht verantwortlich für das, was andere in den Regionen tun, wo man herkommt, sondern man geht ja auch seinen eigenen Weg und du bist da groß geworden, auch mit anderen Werten. Du hast mir eben auch gesagt, oh, die Sendung wird ja dann auch ausgestrahlt nach 35 Jahren Mauerfall und das ist auch etwas, was ich sehr spannend finde und was mich sehr interessiert. Ich bin Jahrgang 80. Das bedeutet, diese ganze Geschichte rund um den Mauerfall und das Ende der DDR ist für mich hochspannend, weil dann ist man ja in einem Alter, wo man ein bisschen versteht, aber eigentlich nicht alles. Und man bekommt dann mit, ja, da ist jetzt die Mauer weg, wir sind jetzt wieder ein Land. Das verstehst du ja gar nicht. Deswegen ist das für mich sehr, sehr besonders und ich bin auch sehr gespannt, was du erzählen wirst. Aber hier steht natürlich dann an Informationen, Kürbis spielte von 1985 bis 1991 beim SC Leipzig. Aber da warst du ja schon 20 Jahre alt, als du da gespielt hast. Das heißt, du musst ja vorher auch ein bisschen Handball gespielt haben. Hast du vorher auch schon in Leipzig gespielt und war klar, ich mache Handball.
Gespielt habe ich, oder angefangen habe ich, wie gesagt, im besagten Lommatzsch. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Meißen und das wieder in der Nähe von Dresden. Ich sage immer, ich komme aus Lommatzsch bei Meißen bei Dresden. Das ist meine Heimat und ist ein kleiner Ort. Eher bekannt, zumindest im Osten Deutschlands, für seine Agrarwirtschaft. Also Lommatzscher Pflege ist nach der Magdeburger Bürde das zweitfruchtbarste Gebiet auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Wie gesagt, kleines, beschauliches Örtchen, roundabout 3000 Einwohner, aber schon damals sehr, sehr gut im Handball, hat damals schon ein Trainingszentrum gehabt. Wir haben damals schon dreimal in der Woche trainiert und ich bin mit 12 damals von den Fußballern zu den Handballern gewechselt, weil der Hintergrund war, mein Kumpel und ich haben beim Fußballern angefangen, aber die haben keine Medaillen abgefasst, weil gab es bei uns immer Kreisspartakiaden oder würde man jetzt sagen Landesmeisterschaften, so eine Art wie Landesmeisterschaften oder Kreismeisterschaften in dem Fall. Ja, und dann sind wir zu den Handballern gewechselt und die waren unsagbar erfolgreich. Und dort habe ich dann mit dem Handballspielen angefangen, da war ich 12. Und dann habe ich so einen Zufalls-klassischen Weg beschritten im ehemaligen DDR-Sport. Ich habe draußen angefangen, steile Karriere gehabt. Halb links, halb rechts, rechts außen, als Rechtshänder. Und dann auf die Bank. Und dann hat mich irgendwann mal mein Sportlehrer, war gleichzeitig auch ein Handballtrainer, wie es in so einem kleinen Ort ist. Wir haben ein Spiel gehabt in unserer kleinen Sporthalle, zwei Felder, zwei Mannschaften. Hinten wurden 6 Keulen aufgestellt, mussten mit Bällen verteidigt oder abgeworfen werden, die Keulen. Ich habe gesagt zum Rest meiner Mannschaft, ich nehme 4 Keulen, ihr nehmt 2. Und von den 4 Keulen ist nicht eine umgefallen, also muss ich mich offenbar nicht so blöd angestellt haben. Denn kurz danach sagte dann mein Sportlehrer, willst du nicht mal ins Tor gehen? Und das ging dann ganz schnell. Bin ins Tor beim nächsten Punktspiel, habe dort leider meinen besten Kumpel verdrängt, der auf die Bank musste. Bei den Punktspielen hat der Bezirksauswahltrainer zugeschaut. Ich bin sofort eingeladen worden in die Bezirksauswahl und dann ist man in dieses normale Sichtungssystem, was es in der DDR gab, reingekommen. Also ich bin dann mit 14, also ich war damals noch 13, bin ich dann an die Kinder- und Jugendsportschule nach Leipzig gegangen, also weg von zu Hause. War eine Riesenumstellung für mich. Nach der ersten Woche bin ich heulend nach Hause, wollte wieder zurück, weil 1,68 groß, keine 10 Liegestütze. Sofort wurde mit Bestrafungssystem gearbeitet. Also es hieß, also wenn man Erwärmungsspiele hatte oder irgendwas, dann man hat die Erwärmungsspiele verloren. 10 Liegestütze, 10 Klappmesser, ganz normal, also heutzutage. Aber damals war das für mich unfassbar schwierig alles. Dazu 6-Mann-Zimmer, was auch nicht so ganz so einfach war. Wir hatten nebenan Ringer, die auch gerne mal vorbeigeschaut haben und gezeigt haben, dass sie von der stärkeren Fraktion sind. Das im Sportinternat war für mich eine komplett andere. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, da richtig auf dem Dorf. Ich sage mal, ich komme nicht direkt aus Lommatzsch, sondern von einem kleinen Ort. Also wir hatten bei der letzten Zählung, hatte ich mal gesagt, also waren so 203 Einwohner, aber da sind schon Kühe, Schweine, Hunde mitgezählt worden, also so klein. Aber so bin ich dann sozusagen, dann bin ich zum Handball gekommen und dann eben halt ganz normal den klassischen Weg. Also du wirst ja dann die einzelnen Altersklassen, AK-14 hieß das bei uns, AK-15, 16, dann bist du in das Juniorenalter gekommen und dann bist du immer wieder gesichtet worden. Dann sind viele auch meiner ehemaligen Klassenkameraden aus meiner damaligen Klasse, wir waren eine reine Handballklasse. Als ich eingeschult worden bin, hießen wir die 8H in Leipzig, also die 8 Handball. Es gab auch noch die 8 Jufe zum Beispiel, Judo Fechten oder 8V, die Volleyballer. Dann in Leipzig war zum Beispiel Olaf Maschall, den man, glaube ich, im Bereich Fußball Kaiserslautern ganz gut kennt. Der ist ein Jahrgang mit mir, der war in der Parallelklasse. Mit dem habe ich mal um den KHS-Sportler des Jahres gekämpft. Christine Otto ist auch an der Sportschule gewesen, an der ich war in Leipzig. Also ein bunt gemischtes Völkchen. Und wie gesagt, also dort habe ich dann meinen ganz klassischen Weg von den Jugendmannschaften über die zweite Mannschaft dann in den Männerbereich geschafft.
Kurz zur Erklärung. Jens hat mir vorher gesagt, ich weiß gar nicht, wo das Gespräch hingehen soll. Wie, eine Stunde möchtest du mit mir sprechen? Jetzt habe ich eine Frage gestellt. Ja, ich habe eine Frage gestellt und wir haben fast 10 Minuten miteinander gesprochen, wobei eigentlich hast du nur gesprochen. Das muss ich an der Stelle.
Du musst mich unterbrechen. So, wie gesagt, also wir sitzen zwar hier im Café Blaupause, aber für mich wird es eher das Café Premiere sein und nicht das Café Blaupause.
Oh, kriegst du jetzt eine Provision? Nein, weil du Blaupause erwähnt hast. Nein, das können wir ruhig machen. Erstmal vielen Dank. Die Musik wurde extra für uns ein bisschen leiser gemacht. Und hier sind ja auch noch andere Gäste. Der ein oder andere wird jetzt schauen, was machen die denn da? Oh, die nehmen tatsächlich einen Podcast auf. Ja, machen wir. Ein paar Anmerkungen habe ich zu deiner ersten Antwort. Erste Anmerkung, Olaf Marschall, damals mit dem Nasenpflaster mit Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister geworden. Der ein oder andere wird sich daran erinnern. Christine Otto in Seoul, mehrfach Olympiasiegerin im Schwimmen gewesen. Und wen hast du noch erwähnt? Habe ich schon wieder vergessen. Das war's.
Das war's. Die beiden hatte ich erwähnt, richtig.
Sind nicht die schlechtesten Sportler, mit denen man dann groß geworden ist.
Ja, und natürlich, also nicht zu vergessen, unsere ganzen Handballfrauen. Also Kerstin Nindl, Ute Teuschel, Reni Chau, unsere Handballerinnen, die waren weitaus erfolgreicher damals in Leipzig als wir Männer.
Grit Jurak?
Ja, aber jüngere Jahrgang.
Mhm, ja, die kann ich nämlich noch zuordnen, aber bei den anderen wird es ein bisschen schwierig für mich. Habe ich das eben richtig verstanden, weil das würde ich gerne wissen, dass deine Gier nach Erfolg der Grund war, warum du vom Fußball zum Handball gegangen bist?
Ja, das kann man so sagen. Also, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, ich bin Journalist. Also ich war schon immer sportinteressiert, ich war 9 Jahre alt. Da habe ich von der Fußball-WM und dann, wo ich 11 war, von den Olympischen Winterspielen in Innsbruck, habe ich so ein kleines Buch verfasst, Zeitungsartikel ausgeschnitten und dann eigene Berichte dazu geschrieben. Also ich habe schon relativ früh den Traum des Sportjournalisten gehabt. Und über dieses Sportinteresse, was auch von meinen Eltern, gerade von meinem Vater sehr gefördert worden ist, dieses Grundinteresse am Sport, bin ich dann eben halt über den Handball gekommen und natürlich der Ehrgeiz war schon immer wichtig oder hat mich schon immer ausgezeichnet. Damit konnte ich auch gerade im Handballtour viele Schwächen auch überdecken.
Ich wollte auch schon relativ jung Sportjournalist werden. Ich habe einfach die Karriere dann ausgelassen. Ja, das ist der Unterschied zu dir. Ich habe die Karriere einfach weggelassen. Du hast eben auch erwähnt, du bist dann nach einer Woche nach Hause und hast geweint. Was haben denn deine Eltern dann gesagt? Haben die gesagt, boah, das ist aber gar nicht gut. Dann bleibst du hier?
Also für meine Eltern war das relativ schwierig, weil sie konnten nicht so richtig umgehen damit. Also wenn der Sohn nach Hause kommt und sagt, also heulen vor ihnen sitzt und sagt, ich will da nie wieder zurück. Also was haben sie gemacht? Mein Vater hat meinen Onkel geholt, der im Sport selber auch Trainer war. Der hat ein gutes Einfühlungsvermögen damals gehabt. Kam aus der Nachbarstadt, also aus der Kreisstadt Meißen, kam dann rüber und wir haben einen ganzen Nachmittag zusammen gesprochen und ihm habe ich zu verdanken, dass ich da nicht in den Sack gehauen habe, also dass ich dann weitergemacht habe. Er hat dann gesagt, Mensch, irgendwann geht die Schule wieder los, du bist in der Schule gut, da bekommst du deine Akzeptanz und du gewöhnst dich daran und wir vereinbaren jetzt 1 Monat und wenn es nach 1 Monat nicht geht, dann reden wir nochmal und dann ist auch in Ordnung, wenn du in den Sack haust, aber so jetzt nach 1 Woche nicht.
Die Ringer hast du erwähnt, die dann einfach mal rüberkamen und gezeigt haben, dass sie ein bisschen mehr Kraft haben als die kleinen Jungs vom Handball. Was ist damals passiert? Welche Erinnerungen hast du daran? Und war das auch ein großes Problem oder war man dann irgendwann selber auch mal ein bisschen stärker?
Gegenüber den Ringern warst du nie stärker. Also nein, also es gab da durchaus kuriose Begebenheiten. Also die sind dann eben halt reingekommen und haben gesagt, also ich habe Hunger und ich habe eine Schokolade gesehen bei dir, dann wurde die eben halt mal einkassiert. Oder du hast auch ganz kuriose Sachen gehabt. Also ich hatte ein Spiel, das nannte sich, ich weiß nicht, kennst du das, Superhirn oder Mini-Mastermind, wo man so Steckerkombinationen und dann muss man eine Steckerkombination erraten. Das hatte ich, das sind so Plastikstecker. Der kam dann einfach, hat dann gesehen, was ist das? Aber ich sagte, Mini-Mastermind, das ist so ein Spiel, aber das ist nichts für dich. Und da hat er einfach meine Stecker aufgegessen. Also ich hatte da nur noch die Plastikhülle und hatte aber keine Stecker mehr. Also du hast kuriose Begebenheiten da permanent gehabt und sie haben dann auch schon mal rausgucken lassen, dass sie durchaus von der stärkeren Fraktion sind. Aber nie so, dass es ausgeartet ist. Also wir sind da nie, wie man das manchmal von der Armee hört oder so. Also so sind wir nie malträtiert worden.
Versteht man mit 14, wenn man dann auf so ein Sportinternat, auf so eine Sportschule kommt, dass man wahrscheinlich sehr talentiert ist? Kapiert man das mitten in der Pubertät überhaupt?
Naja, ein Stück weit schon. Also ein Stück weit schon, denn du bist ja schon ein Auserwählter gewesen, also oder ein Ausgewählter. Wenn, ich sag mal, von 3 Bezirksauswahlmannschaften oder 4 Bezirksauswahlmannschaften nur 2 Torhüter mitgenommen werden und dann letztlich einer nur eingeschult wird, der zweite ist ein Stadtschüler. Und die anderen 3 oder wie viel auch immer da waren, auch gerne mitgekommen wären an die Sportschule, dann ist das schon was ganz Besonderes. Also das hast du dann schon mitbekommen. Und dann selber, wenn du beim Sportclub gespielt hast, wir sind dann als AK-15 zum Beispiel, haben wir dann, oder als AK-14 sind wir eine Altersklasse höher eingestuft worden. Wir haben immer beim älteren Jahrgang mitgespielt, wenn es um die normalen Punktspiele ging. Also dann hast du schon gemerkt, dass da was Besonderes im Gang ist oder dass du besonders gefördert wirst. Also du hast dich ja auch abgehoben vom normalen Rest, also was das schulische System betraf. Wir sind morgens um 7 manchmal aufgestanden oder im Regelfall. Dann ging es zum Frühstück, dann ging es zum Training. Vom Training aus dann mit der Straßenbahn wieder zurück zur Schule. Und dann am Abend nochmal Training. Also wir hatten immer 2-mal Training und dazwischen immer Schule. Oder manchmal hast du mit Schule angefangen, dann gab es ein 2. Frühstück dazu. Das sind Dinge, die kannte ich von meiner normalen Schule nicht so. Da war ganz normal strukturierter Ablauf bis zur 8. Klasse, bis morgens zur Schule, bis am Nachmittag mit dem Rad schön nach Lommatsch reingegondelt und hast dein Training gemacht und bist abends nach Hause. Das war alles sehr, 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 sehr strukturiert, sehr, sehr klar und war in Leipzig auch sehr klar, auch sehr strukturiert. Aber da war das Thema Schule und Sport war sehr gleichberechtigt.
Wenn ich mit ehemaligen Spitzensportlern spreche, die in der DDR groß geworden sind, dann sagen die alle, wir waren in einer gewissen Form privilegiert, weil wir Dinge machen konnten und durften oder Vorteile hatten, die andere in unserem Alter nicht hatten. War das bei dir auch so? Hattest du das Gefühl, du bist privilegiert? Wie hast du das wahrgenommen?
Das ist eine Frage der Definition und vor allen Dingen das, was man unter privilegiert versteht. Ja, dass ich an der Sportschule war, dass ich eine besondere Förderung genossen habe in Sachen Sport. Das ist sicherlich, oder das ist nicht nur sicherlich, das war ein Privileg oder ist ein Privileg. Es gab aber auch natürlich Musikschulen, also die gab es auch, oder Kunsthochschulen. Dort sind Talente auch besonders gefördert worden. Das war natürlich für mich ein besonderes Privileg, ja, dass ich so gefördert worden bin. Aber wenn du jetzt auf das Monetäre abzielst.
Nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall.
Das war damals beim besten Willen noch nicht der Fall. Auch nicht in den jungen Jahren und auch nicht in den späteren Jahren. Mit meinem Sportgeld verdient habe ich erst nach der Wende. Also um es ganz klar zu sagen, also da waren alle anderen aus meinem Freundeskreis, die dann irgendwo einen Job hatten oder im normalen Berufsleben waren, die haben mich finanziell ausgelacht. Ein Privileg war natürlich dann, da musstest du aber natürlich dann bis zum Ende hin nach oben hin durchhalten, beziehungsweise dann auch am Ende der Fahnenstange ankommen. Und das heißt dann, du musstest in der ersten Männermannschaft spielen. Dann hast du auch die Chance bekommen, wenn die Männermannschaft so gut war, dass du dann Europapokal spielen konntest. Und da bist du nicht nur nach Moskau und Bukarest gefahren, sondern da bist du auch ins, bei uns hieß das früher, ins KA, also ins kapitalistische Ausland gefahren. Und das war bei mir eben halt auch der Fall. Oder mit der Juniorenauswahl. Gut, das habe ich da nicht, weil ich mich kurz vorher verletzt habe, 1985, gefühlte 100 Jahre her. Da warst du ja gerade mal 5.
Ja, tatsächlich.
Aber das war sicherlich, also gerade wenn du ins westliche Ausland fahren konntest, wo es auch, und das war auch ein großer Anreiz, natürlich ein sogenanntes Tagegeld gab. Dann gab es 25 Westmark, die du für dich selber hattest. Die konntest du dann zusammensparen und dir da irgendwie später mal was Besonderes leisten.
Weißt du noch, was du dir damals Besonderes geleistet hast?
Ja, natürlich. Also wie so viele. Also ich habe es mir dann allerdings erst leisten können, weil ich das über die Zeit angespart hatte. Dann eben, das fiel genau in die Wendezeit rein, eine Stereoanlage.
Ah ja, schön.
Allerdings so eine Kompaktanlage mit Schallplattenspieler, mit allem drum und dran.
Das waren noch Zeiten, mein lieber Mann.
Als es noch Stereo und Kompaktanlage.
Ja, mit Kassettendeck.
Ja. Ja. Genau so.
Ja, damals hat man ja dann teilweise noch die Radiosendung aufgenommen. Das habe ich übrigens gemacht. Da hatte ich einen Lieblingsmoderator bei dem Radiosender, den ich damals immer gehört habe. Habe das aufgenommen und habe das hinterher dann, also ich will nicht sagen, die ganze Zeit immer gehört, aber ich fand das dann so spannend mit dem Walkman. Ja, das kennen die Leute von heutzutage natürlich gar nicht mehr. Was ist ein Walkman?
Du, das haben wir damals früher auch gemacht. Vor allen Dingen, was man so nicht vermutet, in einem DDR-Sportinternat in Leipzig, bei uns lief Udo Lindenberg hoch und runter. Ich bin ein großer Udo Lindenberg-Fan. Also kriege ich jetzt gerade noch mal eine Gänsehaut, als ich an das Konzert in Hamburg im Stadion denke. Gut, das hat noch eine ganz besondere Geschichte, weil ich eigentlich in dem Stadion damals mit meinem besten Freund sein wollte und der ist kurz vorher verstorben.
Mhm. Das tut mir sehr leid, aber dann natürlich nochmal umso emotionaler und eine ganz, ganz besondere Geschichte. Udo Lindenberg, der hat doch immer in diesem Hotel in Hamburg gewohnt. Macht er das immer noch, weißt du das? Als Fan musst du das doch wissen.
Der wohnt noch im Atlantik, ja.
Ja, das gibt's doch gar nicht. Da muss man auch ein bisschen was verdienen, damit man da immer im Hotel wohnen kann.
Das so wohl. Also wenn man ihn aber Eierlikör trinkenderweise antreffen will, dann da.
Ja. Hast du schon mal ein Eierlikörchen mit ihm getrunken?
Nee, habe ich nicht. Oder in Timmendorfer Strand. Da ist er öfters auch und macht so, bevor er auf große Tournee geht, macht er so in einem kleinen Rahmen, macht er so ein kleines Pre-Opening, ja.
Ich weiß nicht, ob Felix König, der jetzt gerade zuguckt, der macht nämlich hier nebenbei die Fotos, ob er schon mal Paparazzi war bei Udo Lindenberg am Timmendorfer Strand. Warst du schon mal Paparazzi bei Udo?
Paparazzi bei was?
Bei Udo Lindenberg.
Tatsächlich noch nicht.
Tatsächlich noch nicht, sagt er. Das hört man vielleicht nicht so ganz in der Aufnahme, deswegen wiederhole ich das an der Stelle nochmal und bedanke mich, dass wir jetzt hier noch einen exklusiven Fotografen dabei haben. Also ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben, Zeit genommen für mich und für dieses Gespräch. Aber guck mal, erst 20 Minuten vorbei und wir sind immer noch in der DDR. Dabei gibt es noch ganz viele andere Geschichten zu erzählen. Aber ich habe es ja eingangs gesagt, für mich ist es ja spannend, zu sprechen über die Zeit, als das mit Ost und West zu Ende ging.
Und sehr verrückte Zeit, sehr spannende Zeit, ja.
Wie hast du das wahrgenommen, auch die Montagsdemonstration? Ich meine, in Leipzig war das ja eine ganz große Sache, war ja die Vorreiterstadt sogar, was das anging.
Ja, wir tragen ja nicht, also wir, also in dem Fall sage ich dann, wir als Leipziger, tragen ja nicht umsonst den Titel Heldenstadt. Ja, das ist alles in Leipzig losgegangen. Und ja, man hat auch diese ganze Zeit im Herbst, Spätsommer, Herbst 89, das war alles schon eine sehr, sehr angespannte Zeit. Ich erinnere mich noch an ein Interview in der Leipziger Volkszeitung, wo sich hinterher herausstellte, das war so Anfang Oktober, wo die Kernaussage war eines, ich glaube, Einsatzleiters der Kampftruppen war das damals, der gesagt hatte, wir verteidigen die Werte der DDR auch mit der Waffe in der Hand. Da liegen die Demonstrationen schon in Leipzig um den Ring. Ich war dann schon aus dem, ich sag mal, Nachwuchsinternat raus, da wo auch wir Sportler schon selbstständig gewohnt haben, in normalen Wohnungen, aber dann an einer Art WG, würde man heute sagen. Und wir haben von unserem Zimmer oder von diesem Wohnblock, wo wir eine halbe Etage mit ganz normaler Bevölkerung hatten, haben wir direkt auf den Leipziger Ring, auf den Hauptbahnhof geguckt und haben die Demonstrationen gesehen. Und gerade in den Tagen im Oktober, da gab es dann auch Radiodurchsagen, Quatsch, Stadtfunkdurchsagen in Leipzig, dass alles ruhig bleiben soll. Es gab von Kurt Masur, Gewandhauschef, damals in Leipzig, sehr bekannt, auch eine Ansprache. Da hast du schon gemerkt, es könnte auch knallen. Also es könnte auch etwas ganz Schlimmes passieren. Zumal wir auch dann kein Training hatten, die Halle freigeräumt werden musste für Notfälle. So wurde es uns zumindest gesagt. Und wir haben oben dann am Fenster gesessen, haben unten die Demonstranten gesehen. Im Nachgang weiß ich sogar, dass Peter Hofmann, toller Kollege mit mir damals in Leipzig, auf den Tag genau 10 Jahre älter, erst damals auch mitgelaufen, wurde auch gefilmt. Was auch damals in seiner Akte nachzulesen war, so wie er mir das erzählt hat. Und du hast natürlich dann auch, bis du zu den Demonstrationen hingegangen hast, zugeguckt. Und wenn du dann die Transparente Leistungssportler in den Tagebau gelesen hast, das hat auch was mit dir gemacht. Also dann hast du auch vieles in Frage gestellt oder hinterfragt. Und das war eine ganz, ganz, ganz angespannte Zeit. Und im Nachgang musst du sagen, sind wir alle wahnsinnig glücklich, dass das so eine friedliche Wendung genommen hat.
Du hast gerade jetzt Peter Hofmann erwähnt, das ist ja nicht irgendein Torhüter in der Geschichte des deutschen Handballs. Das würde jetzt zu weit führen, wenn wir das alles auch noch ausführen würden. Aber war der dann für dich, wenn er 10 Jahre älter ist als du, so eine Art Vorbild? Oder wer war dein Vorbild eigentlich?
Das kann man so sagen, ja. Also ich habe mit ihm ja dann auch noch Nationalmannschaft gespielt, 1989. Wir haben zusammen das Zimmer geteilt. Also ich habe im Training extrem viel von ihm profitiert. Er war da auch schon so ein väterlicher Freund, das kann man so sagen. Also ich habe viel von ihm profitiert, ja.
Bevor wir angefangen haben, dieses Gespräch zu führen, hast du auch noch mal kurz vom Supercup in Dortmund erzählt. Und vielleicht ist das jetzt genau in unserem Gespräch der richtige Zeitpunkt, um darauf zu schauen. Als dann aber auch die Wende kam, war das ein Gefühl von Freiheit? Weil du gerade irgendwie so den Eindruck gemacht hast, dass es schon ein hoher Druck war damals in Leipzig. Zu dem Zeitpunkt, als dann die Demonstrationen waren, als man dann im Radio sozusagen gehört hat, alles bitte ruhig bleiben, als kein Training mehr war. War das eine Art Befreiung?
Also diese Anspannung war ja die ganze Zeit eigentlich noch da. Aber eben halt, als dann in der Tat, ich erinnere mich nur an den Tag, als die Grenzöffnung war, als Schabowski seine berühmten Worte gesagt hat, wir konnten es alle gar nicht so richtig glauben. Also das war der 9.11. Meines Erachtens war das ein Donnerstag. Ich bin dann am übernächsten Tag mit meiner Frau nach Hause gefahren, in das besagte Lommatsch zu meinem Bruder. Er sagte dann zu mir, Mensch, wir wollen hier zum Fasching. Bei uns sagt man Fasching, nicht Karneval. Wir wollen hier zum Dorffasching gehen und in Berlin steppt gerade der Bär. Also komm, wir fahren nach Berlin. Aber ich hatte kein Auto damals, mein Bruder auch nicht. Wir haben uns einen Kumpel von ihm organisiert. Mit dem sind wir nach Berlin gefahren, mitten in der Nacht. Und haben das Auto am Flughafen Schönefeld stehen lassen, sind mit der S-Bahn rüber. Wir haben, weil wir so kaputt waren, haben wir uns dann ins Europacenter auf den nackten Fußboden gelegt. Dort haben wir alle, also Ossis, haben wir wie die Ölsardinen gelegen. Wir waren noch nicht die Einzigen, waren viele da. Haben da 2-3 Stunden geschlafen und wir haben sozusagen historische Momente miterlebt. Und ich habe die Maueröffnung am Potsdamer Platz live miterlebt, als dieses Mauersegment hochgezogen worden ist. Ich habe die komischen Gestalten gesehen, die gerade von der Karnevalsparty kamen, die dann natürlich zu dieser Zeit auch durch Berlin irrten. Das war komplett verrückt. Also du bist dann durchgegangen und hast die Laster gesehen, von denen die Bananen runtergeworfen wurden, Schokoladentüten gereicht wurden etc. und. Wir sind durch Kreuzberg durch, meine Frau und ich und mein Bruder und keine Ahnung wieso. Wir haben gesagt, ihr seid doch Ossis, kommt rein, ihr habt einen Kaffee umsonst. Und das war schon eine echt irre Zeit. Und dann, wie gesagt, an dem Sonntagabend musste ich wieder zurück, weil wir am nächsten Montag früh Abfahrt nach Berlin-Kienbaum ins Trainingslager hatten von Leipzig aus, weil wir damals eine Nationalmannschaft Vorbereitung auf den Supercup in Dortmund hatten. Wir sind aber aus Berlin nicht weggekommen, alle Züge überfüllt. Das war diese verrückte Zeit, wo dann im Prinzip Kinder durch Zugfenster hineingegeben worden sind, um einfach um einen Sitzplatz zu reklamieren dadurch. Irre Zeit. Wir haben dann jemanden angequatscht auf dem Parkplatz. Der hat uns mit nach Leipzig genommen, weil wir das anhand der Autonummer gesehen hatten. Ich habe dann am nächsten Morgen sogar noch die Abfahrt verschlafen. Ich wurde dann noch abgeholt von meinem Mannschaftskameraden mit so einem kleinen, heute würde man sagen VW-Bus, früher war es ein Barkas. Und dann sind wir zum Trainingslager nach Berlin gefahren und von da aus ging es dann nach Wuppertal-Dortmund zum Supercup. Eine irre Zeit auch. Also wir waren die erste Mannschaft, DDR-Mannschaft mit Werbung auf der Brust. Und zwar Kaufhof. Wir waren im Wuppertal, muss es damals, glaube ich, einen Kaufhof gegeben haben. Wir waren da zur Autogrammstunde, sind komplett auch überlaufen worden bei dieser Autogrammstunde, bekamen im Anschluss an die Autogrammstunde einen Wertgutschein von 100 Mark. hatten eine Stunde Zeit. Ich habe den nicht alle gekriegt. Ich wusste gar nicht, was ich... Ich habe in meiner Not, habe ich mir ein Hemd, einen Schlips und eine Strickjacke gekauft. Also im Leben würde ich das heute nie wieder machen. Mein Sohn sagt immer zu mir, konntest du nicht was Besseres kaufen?
Aber immerhin hast du was Vernünftiges gekauft, sage ich mal. Ja? Nicht noch eine Stereoanlage. Ja? Die hattest du ja schon. Aber das ist ja der Wahnsinn. Also was ich gerne wissen würde in dem Zusammenhang, als du dann gesehen hast, die reißen die Mauer da ab. Konntest du das überhaupt fassen?
Nee, das fühlte sich alles eher wie in einem Film an. Das war irgendwie sehr entrückt alles. Das war, ja, nee, so die ersten Tage, man brauchte schon ein paar Tage, um das irgendwie alles zu begreifen. Als dann man die Fotos, die Bilder gesehen hat, gerade am Tag danach, als sie dann auf der Mauer oben standen und, also das war... Um es zu begreifen und zu realisieren, hat, glaube ich, auch geholfen, dass wir selber vor Ort waren und dann so eben halt sehr, sehr schöne Momente auch erlebt haben da.
Wie war das dann in Dortmund, in dieser legendären Halle, was den Handball angeht? Hat eine große Handballhistorie mit Länderspielen, mit dem VfL Gummersbach, der da Europapokalspiele ausgetragen hat. Wie ist das dann, wenn man aus dem kleinen Lommatsch bei Meißen bei Dresden dann auf einmal in Dortmund ist und guckt dann da diese Ränge hoch?
Ich hatte damals nicht gewusst, was mich da erwartet. Also wir sind damals ins Halbfinale eingezogen, auch Finale. Besonders schöner Moment war im Nachgang noch für mich, dass ich dann auch noch bester Torhüter geworden bin des Turniers, was mir dann so ein bisschen das Ticket zur Weltmeisterschaft noch gebracht hat. Aber nochmal zurück zur Halle. Man muss ja dann eher Arena sagen, nicht Halle. Zum ersten Training unten reingekommen und ich habe da unten drin gestanden. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine große Halle gesehen. Also du stehst da unten drin und guckst links, guckst rechts und das hörte gar nicht mehr auf. Also wenn du nach oben geguckt hast. Ja, und dann kam noch ein ganz außergewöhnlicher Moment dazu, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich guck dann und sehe da unten, das war das Morgentraining gewesen, sehe da plötzlich zwei Personen in der Halle sitzen, zwei Mädels. Ja, und gehe näher ran, gucke. Eine Mädel war meine Frau. Die hat sich mit ihrer Freundin in Leipzig hinzugesetzt und zwar... So verrückt, sie ist erst zurück nach Zwickau gefahren. Dort ist der Zug eingesetzt worden, der Zug nach Dortmund, um da einen Sitzplatz zu bekommen, weil das sind ja die verrücktesten Dinge eben, wie ich schon vorhin geschildert habe, passiert. Hat dort einen Sitzplatz gehabt mit ihrer Freundin und sind dann nach Dortmund gefahren, ohne Quartier, ohne alles. Sie haben dann über einen Aufruf da, ich glaube, das war die Bild-Zeitung, haben sie ein Quartier gefunden in Unna bei einer alten SPD-Familie. Und dort haben sie dann auch übernachtet, mehrere Tage. Und das war echt schräger Moment, als ich dann plötzlich meine Frau unten in der Halle habe sitzen sehen.
Und dann automatisch quasi, also direkt geliefert, bester Torhüter des Turniers geworden. Gibt es einen Zusammenhang? Möchtest du deine Frau nochmal danken an der Stelle?
Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Aber vielleicht war es auch eine Glückswahl. Also ich habe zumindest im Halbfinale gegen Jugoslawien damals eine ganz anständige Leistung abgeliefert. Und im Finale gegen Russland, oder damals war es ja noch die Sowjetunion, UdSSR, bin ich gar nicht zum Einsatz gekommen. Also da hat dann, ich weiß gar nicht, Gunnar Schimbrock hatte damals dann gehalten, richtig.
Ja, man kann ja auch heutzutage bei den ganzen All-Star-Teams immer wieder feststellen, wer wählt die eigentlich. Ja. Das muss ja dann bei dem Supercup damals auch so gewesen sein. Trink ruhig deinen Kaffee bitte, ist kein Problem. Ich überlege mir jetzt eine lange Frage und dann kannst du ein bisschen trinken. Das ist überhaupt gar kein Thema. Also, ja.
Als sie es mir gesagt haben, im Übrigen, du bist bester Torhüter, du kriegst doch nachher eine Auszeichnung, habe ich mich schon tierisch gefreut. Ja, was gibt's denn da? Weil ich wusste von den Kollegen vorher, da gab es auch mal eine Stereoanlage, also da, wo ich jahrelang drauf gespart hatte. Und, nee, es gab eine Hummeluhr.
Ja, aber immerhin. Immerhin gab es eine Uhr.
Ja.
Also ich hätte jetzt mit dem Fresskorb gerechnet. Das wäre der Klassiker gewesen. Habe ich schon gesehen. Habe ich vor 2 Jahren noch, glaube ich, bei einem Frauenhandball-Bundesligaspiel in Halle Neustadt, habe ich das gesehen. Da hat dann hinterher die Spielerin des Spiels einen Fresskorb bekommen. Aber ist auch nicht schlecht.
Du.
Ja, ist alles in Ordnung. Also warum auch nicht? Nimmt man gerne mit. Also wir sind jetzt im Jahr 1989.
Ja.
Die Mauer ist gefallen. Du spielst Supercup. Und alles ändert sich in dem Moment. Freie Marktwirtschaft, man kann als Spieler entscheiden, wohin man geht. Warum hast du denn dann noch bis 1991 in Leipzig gespielt?
Na, man ist ja nicht sofort weg. Also erstmal ist man natürlich in dem System drin, in der Mannschaft drin. Ich bin auch ein sehr ortstreuer Mensch. Also ich tue mich auch mit Veränderungen schwer, was sicherlich meine Frau bestätigen könnte. Und erstmal sind wir in Leipzig geblieben. Erstmal kam ja dann auch noch die Weltmeisterschaft dazu in der Tschechoslowakei, wo ich das Ticket bekommen habe. Und dann sind im Sommer des Folgejahres, also 90, sind damals Mike Furich und Peter Hofmann weggegangen. Mit Peter Hofmann habe ich mir immer sozusagen den Kasten geteilt. Das war schon sehr außergewöhnlich, dass zwei Torhüter von einem Verein in der Nationalmannschaft spielten. Das hat es so in der DDR vorher nur in Magdeburg gegeben mit Wieland Schmidt und Gunnar Schimrock. Und das war dann für mich sozusagen auch die Möglichkeit zu zeigen, was ich kann. Ich bin in dem einen Jahr dann auch Kapitän geworden in Leipzig und habe auch weiterhin, ich habe immer gesagt, ich war dann der Quoten-Ossi in der Nationalmannschaft, in der gemeinsamen Nationalmannschaft, die damals dann von Horti Bredemeier geführt worden ist. Nein, also wie gesagt, ich habe mich mit Ortsveränderungen sehr, sehr schwer getan und dann kamen natürlich auch die kuriosen Momente dann dazu, wenn dann plötzlich Spielerberater bei dir auftauchen und ich dann in der Saison 90, 91, ich habe in Leipzig in der Platte, oder wir haben als Familie, in der Zeit ist auch unser Sohn geboren, 6. Stock, du kommst hoch und kein Telefon, klar, und dann machst du die Tür auf, da liegt eine Visitenkarte unten drunter, unterm Türspalt, und dann liest du TV Niederwürzbach und dann drehst du um und dann liest du da irgendwie 120.000 Mark und eine Telefonnummer, die du anrufen sollst. Also ja, gut, ich hatte kein Telefon. Wo soll ich in die Telefonzelle gehen? Also ich habe die dann auch erreicht, ja, aber wusste gar nicht so richtig, was soll ich damit anfangen mit der Summe. Letztlich stellte sich heraus, ich glaube, das waren 120. Das war dann ein Jahresgehalt gewesen, was sie mir angeboten hatten, wenn ich gewechselt hätte, aber ich hatte in Leipzig eben halt noch Vertrag. Das kam ja auch noch hinzu, es sind ja dann auch Verträge geschlossen worden. Also direkt dann, das ist ja alles dann auch normal passiert. Also das gab es ja vorher in der DDR nicht, Verträge. Du hast bei einem Sportclub gespielt und dann, ja, so lange wie es ging. Und dann hast du dann irgendwo deine Karriere bei einer Betriebssportgemeinschaft, also jetzt nicht mehr, aber dann in Aue, Eisenach oder wo auch immer, Schwerin, ausklingen lassen. Und plötzlich hatten wir Verträge. Wir bekamen auch Geld für Handballspielen. Also selbst in Leipzig in dem ersten Jahr, ich glaube, das waren damals 1.000 Mark gewesen, die ich bekommen habe. Das war so mein erstes Gehalt richtig für Handballspielen, was ich bekommen habe. Und dann kommst du dann eben halt nach Hause in deine vier Wände, findest du deine Visitenkarte unten drunter. Eine Woche später steht der Manager von Hameln vor der Tür und unterbreitet dir ein Angebot und lädt dich dann nach Hameln ein, zeigt dir, wie schön das da alles ist. Also die Woche drauf, also ich verknappe das natürlich jetzt alles, kriegst du einen Anruf aus Berlin von den Preußen und. Also das sind Dinge, ich hatte keinen Spielerberater, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Das ist eine komplett neue Welt gewesen für mich, für meine Familie, also für uns, in die wir uns erstmal reinarbeiten und auch reindenken mussten.
Hat dich das überfordert?
Ja, das hat mich überfordert. Also wenn, wie gesagt, ich ein Typ, der sich mit Ortsveränderungen schwer tut, wenn du dann nach Hameln abgeholt wirst, ein wunderschönes Wochenende in Hameln verbringst und du die ganze Zeit wartest, wann kommen wir denn nun mal das Vertragsgespräch? Du hast ja viel schon gehört, wie so Vertragsgespräche ablaufen und so weiter und so fort und dass man sich nicht zu billig verkaufen soll. Also diese wohlgemeinten Ratschläge gab es ja dann eben halt damals auch schon, zumal ja auch einige meiner ehemaligen Nationalmannschaftskameraden wie Matthias Hahn damals schon in Hameln spielten. Ich bin dann auch zu ihm nach Hause geleitet worden. Meine Frau, die ist dann mit der Frau vom Manager durch Hameln durchgelaufen und war ein bisschen shoppen. Ich war dann bei Hähnchen, der hat mir gesagt, wie schön Hameln ist. Ich habe sofort gesagt, dass ich nach Hameln wechseln will. Dann hat man mir vom BHW einen Psychologen an die Seite gestellt, der ist mit mir spazieren gegangen. Der hat dann versucht herauszufinden, wo meine Hürden sind, warum ich denn nicht jetzt sofort Ja sage. So, und am letzten Morgen am Frühstückstisch mit der Familie vom Manager haben wir da zusammengesessen. Und dann reichte er mir so einen Vertrag rüber. Ich hatte dann mit meiner Frau vorher ausgemacht, wo wir monatlich hinwollen. Da stand aber eine Jahressumme drin und die war so krumm, die kriegte ich in meiner Aufregung gar nicht durch 12 geteilt. Also um da für mich irgendwo ein Monatsgehalt, irgendwie passt das nicht. Ich wollte auch immer wahnsinnig gerne im Job arbeiten. Ich hatte über die Wende hin Journalismus studiert, also in Leipzig angefangen, dann nach der Wende zu Ende geführt. Also nicht ganz, das Diplom habe ich nicht gemacht. Aber ich wollte gerne da in dem Job weiterarbeiten. Da tat man sich in Hameln ein bisschen schwer, aber du kommst zurück, hast immer noch nicht unterschrieben, bist 14 Tage zu Hause. Plötzlich steht an einem Sonntagmorgen, steht wieder morgens um 7 der Manager vor der Tür und kommt dann die 6 Etagen hoch. Wir frühstücken schön und dann legt er seinen Koffer auf den Tisch nach dem Frühstück und dann sagt er, Jens, wenn du jetzt hier unterschreibst, dann holt er seinen Vertrag raus, seinen Stift hier oben aus seinem Jackett und dann schreibt er handschriftlich drauf, plus 10.000 Mark, die sind jetzt hier drin, die sind dann deine. So, dann denkst du, das gibt es doch nur im Film.
Also, ich will das gerade noch mal kurz ausrechnen, weil meine mathematischen Kenntnisse halten sich auch in Grenzen. 120.000 D-Mark pro Jahr hat der TV Niederwürzbach dir anscheinend quasi per Visitenkarte geboten. Ja? Das sind, wenn ich das jetzt richtig kalkuliere, 10.000 D-Mark pro Monat. 1.000 D-Mark hast du beim SC Leipzig bekommen. Das ist knapp weniger als 10.000. So viel kriege ich gerade noch hin. Und dann kommt der mit 10.000 alleine als Prämie. Um es kurz zu machen, du bist nicht nach Niederwürzbach gegangen und du bist auch nicht nach Hameln gegangen.
Nein, ich bin dann nach Magdeburg gegangen.
War der Koffer da doppelt so groß?
Nee, wie gesagt, Typ Ortsveränderung und ich brauchte ein Umfeld, wo ich mich sicher fühle. Und ja, einerseits wollte ich handballerisch weiterkommen. Da habe ich in Leipzig dann irgendwo ein Ende der Fahnenstange gesehen. Und in Magdeburg war schon immer was ganz Besonderes im Handball in der DDR. Das war nicht Rostock, das war nicht Berlin, das war nicht Frankfurt, das war auch nicht Leipzig. Das muss man sagen, Magdeburg ist das Nonplusultra gewesen. Das hat mich schon immer fasziniert. Mich hat die Hermann-Giesler-Halle fasziniert, wo ich gespielt habe. Diese ganze alte Halle, wo die Außenlinie direkt an der Holzbande endet. Komme ich gleich noch dazu, zu einer besonderen Episode dazu. Aber ich kannte einen Großteil der Mannschaft schon durch die Nationalmannschaft. Und das war ein Umfeld, wo ich mich, ich habe den Schritt in den Westen damals gescheut. Warum auch immer. Und Niederwürzbach war letztlich dann auch so, die wollten mich nicht rauskaufen aus dem Vertrag. Ich hatte dann in Leipzig noch einen Vertrag und das hat dann Magdeburg letztlich gemacht. Hameln hätte es auch gemacht, die Preußen in Berlin hätten es auch gemacht. Aber ich habe mich dann letztlich für mich vermeintlich sicheren Weg, die Variante Magdeburg entschieden. Und im Nachgang gesehen, muss ich jetzt sagen, es war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Auch, weil ich dort beruflich Fuß gefasst habe.
Es ist so, dass ich diese Halle noch kenne von Übertragung damals, im DSF zum Beispiel, wie es hieß, ja. Und dann habe ich immer gedacht, was ist das denn für eine geile Halle? Ich habe diese Halle ja leider bislang noch nie gesehen und man wird sie auch bei Bundesligaspielen leider nicht mehr sehen. Deswegen ist das sehr, sehr schade. Aber diese Atmosphäre, die fand ich immer sensationell.
Das ist eine ganz alte Markthalle. Ich glaube, das war auch für westdeutsche Mannschaften sehr außergewöhnlich, wenn die da einfach schon die Kabine betreten haben. Da ist der Thermostat abgedreht worden und die Kabine heiß, damit es ordentlich brühlheiß ist. Solche Sachen gab es dann natürlich auch. Und Zuschauer ganz dicht am Spielfeld. Also wir haben gegen THW Kiel gespielt. Die Spielerfrauen saßen direkt immer hinter der Bande. Mein Sohn war damals, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr. Oder nee, der war älter. Quatsch. Anderthalb Jahre war der, hat hinter der Bande gespielt mit Lego-Baustein. Das waren so die Anfangszeit, wo er dann plötzlich gemerkt hat, dass er ein bisschen mehr machen kann mit den Lego-Bausteinen. Und da hat er eine Phase, wo wirklich die Luft gebrannt hat in der Halle. Da flog auch Geld, weil Schiedsrichterfehlentscheidungen waren etc. Wir lagen mit Magdeburg zurück. Mein Junior hat dann die Bauklötze genommen und hat die Legosteine aufs Feld geschmissen. Das Spiel ist unterbrochen worden. Die Schiedsrichter haben das dann wie so eine Opfergabe dann zum Tisch geführt und das wurde ins Spielprotokoll eingetragen. Nächsten Tag schrieb die Bild-Zeitung 2017 Dauer auf Kürbis Junior Bauklötze aufs Feld. Das Ding haben wir natürlich dann auch ausgeschnitten und behalten. Aber das war schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Atmosphäre, die in Magdeburg da in der alten Hermann-Giesler-Halle geherrscht hat. Es war auch ein großer Druck für uns Spieler da, weil dann kriegte man dann auch schon mal zu hören, also raus aus dem Kasten, wenn du nichts gehalten hast. Also da kam dann von den Fans auch schon mal so der ein oder andere Spruch von hinten. Ein sehr, sehr sachkundiges Publikum, aber auch sehr fanatisches Publikum und immer ausverkauft, immer die Halle voll. Das war das, was ich von Leipzig her nicht kannte.
Ich bin pro Lego. Man musste sich als Kind ja immer entscheiden, also zumindest in meiner Generation, Lego oder Playmobil. Und ich habe immer mit Lego gespielt. Deswegen ist mir dein Sohn sehr sympathisch, ohne dass ich ihn kennengelernt habe. Aber tatsächlich ist das natürlich eine herrliche Anekdote. War der dann sehr beliebt bei den Fans sofort, obwohl er noch so ein kleiner Dotz war?
Ja, natürlich. Also bei der Erwärmung war er immer mit auf dem Feld. Also es gibt wunderschöne Fotos. Einen hatte ich auch eine Zeit lang als Profilfoto. Während der Erwärmung, währenddessen wir normal gelaufen sind oder wenn wir ein bisschen rumgedattelt sind, wenn man in die Halle gekommen sind, war er immer mit auf dem Feld. Bälle war sein größtes und er hat immer geweint, weil ich ihn, wenn es dann ein bisschen schärfer wurde zur Erwärmung und dann auch die richtigen Bälle flogen, er vom Feld musste. Da habe ich ihn dann immer vom Feld getragen, meiner Frau übergeben und das war immer für ihn der schrecklichste Moment. Also er ist quasi in der Halle mit groß geworden. Und das muss ich allerdings sagen, weil das gab es damals noch nicht, ohne Ohrenschütze, ohne alles. Aber hat, so hoffe ich zumindest, keine bleibenden Schäden davon getragen.
Wir bleiben in diesem Zeitfenster, also anders, bevor wir dieses Zeitfenster endgültig verlassen und nach Lübeck bzw. Bad Schwartau weiterreisen, möchte ich nochmal auf die WM 89 und die WM 93 mit dir zu sprechen kommen. Du hast eben gesagt, du warst der Quotenossi in der neuen gesamtdeutschen Nationalmannschaft. Du hast dann noch die WM 93 in Schweden mitgespielt, wo Russland Weltmeister geworden ist, wo die Schweden auch ja mit ganz vielen der späteren Weltstars aufgelaufen sind und 89 war das ja auch in der Tschechoslowakei damals auch noch eine sehr spezielle Weltmeisterschaft mit vielen Ländern, die es heute gar nicht mehr gibt. Eben dieses Land Tschechoslowakei als Gastgeber gibt es und nicht mehr. Jugoslawien, die Sowjetunion und so weiter und so fort. Alles hat sich verändert. Wie hast du den Unterschied zwischen diesen beiden Turnieren wahrgenommen und auch deine Rolle dann als, wie du selbst gesagt hast, Quoten-Ossi in der gesamtdeutschen Mannschaft? Wie waren diese Turniere für dich? War das etwas, was du bis heute in deiner Erinnerung trägst? Wie sehr hat dich das geprägt?
wird für mich immer ein ganz, ganz großes Highlight bleiben, auch wenn ich nicht eine Minute gespielt habe. Also ich war bei beiden Weltmeisterschaften der dritte Torhüter. Ich war immer für die Bälle und das Videomaterial zuständig und hatte da immer meine tragende Rolle, wenn man so will. Trotzdem, dabei gewesen zu sein, das war was ganz Besonderes. Wenn man dann einmal, ich sag mal, im Männerbereich oben angekommen ist und merkt, da geht mehr, dann hat man natürlich auch den Traum, Weltmeisterschaften zu spielen. Ich gehörte 88 zum erweiterten Olympiakader dazu. Habe es nicht geschafft, 88. Ich habe es auch 92 nicht geschafft. Den Traum von Olympischen Spielen habe ich mir später dann als Journalist erfüllen dürfen. Was ich auch im Übrigen als sehr, sehr großes Privileg empfinde. 89, das war wie gesagt diese verrückte Zeit, beziehungsweise 90 die Weltmeisterschaft. Wir haben ja letztlich auch, obwohl wir da nicht sonderlich erfolgreich waren, ich glaube Achter sind wir geworden, aber wir haben zumindest dann den Quotenplatz für die Olympischen Spiele eingebracht, der ja dann auch gesamtdeutsch eingelöst worden ist. 91 durfte ich mitmachen in Barcelona, 92 die Spiele nicht, da war ich wieder raus und dann als 93 die Nationalmannschaft neu formiert worden ist unter Armin Emrich, war ich wieder mit dabei. Auch wieder als dritter Torhüter, aber also mit Plecki Schwarzer, mit Zerbe, mit Jan Holbert, das ist so meine Generation, mit denen ich die Weltmeisterschaft erlebt habe. Wir sind Sechster geworden, was sehr, sehr schön war, sehr besonders für uns war und mit Andi Thiel und auch schon ein großer Erfolg war. Nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Du hast das nicht irgendwie als außergewöhnlich wahrgenommen, dass dann plötzlich ein paar Länder verschwunden sind oder plötzlich unter anderem Namen aufgelaufen sind. Das war irgendwie ein Prozess, der hat einfach stattgefunden.
Jetzt habe ich da einen Fehler gemacht. Ich habe Weltmeisterschaft 89 gesagt. Stimmt natürlich nicht. Der Rhythmus war auch damals ein ganz anderer. Ja. Es wurde umgestellt. Es gab vorher im Vierjahresrhythmus die Weltmeisterschaften. Dann gab es 93 die nächste und dann war es alle 2 Jahre. Wir kennen die Geschichte und jetzt haben wir ja auch mittlerweile seit vielen, vielen Jahren schon eine Europameisterschaft dazwischen. Die hast du dann auch nicht mehr gespielt, weil ein Jahr später gab es die erste Europameisterschaft, damals 94 in Portugal. Und ist ja ein bisschen ärgerlich aus deiner Sicht, weil du hast dann ja den Anfang der, ich will nicht sagen, der goldenen Zeit der Nationalmannschaft verpasst, weil 95 bei der Weltmeisterschaft auf Island, da ist man das erste Mal seit Ewigkeiten in ein Halbfinale gekommen, dann hat man 98 diese Bronzemedaille gewonnen, du warst zu der Zeit ja noch aktiv und bist dann 95 und jetzt reisen wir sozusagen weiter nach Lübeck gegangen, zum VfL Bad Schwartau, damals absoluter Traditionsverein, total etabliert auch in der ersten Liga, aber wieder eine Ortsveränderung. Wie haben sie das denn hinbekommen?
Die war dann irgendwo zwangsläufig, weil ich mich in Magdeburg mit dem Management überworfen hatte. Mhm. Das war auch wieder eine verrückte Zeit, um es ein kleines bisschen rückwärtsgewandt aufzulösen. Ich hatte eine sehr schwere Verletzung, war ein Jahr lang weg vom Fenster. Man hat dann zum Teil in Hannover in einer sehr aufwendigen Operation meinen ganzen Unterschenkel aufgeschnitten. Aber 2, respektive 3 Operationen hatte ich dann, war eine ganz lange Zeit weg vom Fenster. In der Zeit hat man Henning Fritz, der bei einem Farmteam in der zweiten Liga damals, Fermersleber SV, geparkt war, zurückgeholt. Und Henning ist in der Zeit durch die Decke geschossen.
Ist auch ein ganz solider Torhüter draus geworden.
Ist ein ganz solider Torhüter draus geworden, damals schon in der Zeit. Das Solide reichte damals dann schon für die Nationalmannschaft innerhalb eines Jahres. Und plötzlich hatten wir 3 Torhüter und ich hatte noch kurz vorher, oder nicht ich, sondern es hat meine Frau, weil ich kann das nicht verhandeln mit Managern. Meine Frau hatte mit dem Manager vom SC Magdeburg einen für mich damals sehr, sehr lukrativen Vertrag ausgehandelt. Der kam wiederum deshalb zustande, weil zum Beispiel Michael Grieder, zu dem ich ein sehr, sehr inniges und sehr offenes Verhältnis hatte und der mich auch sehr unterstützt hat, überhaupt meinen eigenen Marktwert zu erkennen. Der hatte dann irgendwann mal zu mir gesagt, Köpse, dein Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus. Ich sage, wieso weißt du das? Ich kenne jeden Vertrag von Torhütern, die Laufzeiten und wie lange das läuft. Und ich sage, ja und? Der Manager von Magdeburg, also Bernd-Uwe Hildebrand damals, der würde ich jetzt im Herbst schon ansprechen und um Vertragsverlängerung bitten. Weil bei dir läuft es gerade ganz gut und da geht was. Ich, ja, mal gucken. Und das kam auch so. Ja, was verlangt man dann? Und da bekamen wir von ihm Tipps, was man dann so verlangen kann. Damals war es ja noch so gewesen, wir waren nicht Angestellte bei einem Handballverein, sondern wir hatten ein eigenes Gewerbe. Meins hieß zum Beispiel Jens Kürbis, Werbeberatungsvermarktung der eigenen Person. Also ich weiß gar nicht, ob so viel Platz auf diesem Gewerbeschein war. Und über dieses Gewerbe haben wir damals dann ein Bruttogehalt bekommen, was wir dann auch selber versteuern mussten. Also es gab da eben halt in Magdeburg auch ganz bizarre Situationen. Da bin ich dann von der Nationalmannschaft, weil Pumpe mir das gesagt hatte, bin ich in die Kabine reingegangen und habe gesagt, Jungs, wer hat von euch einen Steuerberater? 2, 3 sagten, wieso Steuerberater? Naja, was wir hier kriegen, ist ein Bruttogehalt. Wir müssen das versteuern. Dachte der eine, Namen will ich jetzt nicht nennen. brutto, netto, mir doch egal, ich gebe das aus, was ich habe. War für uns eine komplett neue Welt. Also letztlich stellte sich raus, es hatten aus der Mannschaft zwei nur einen Steuerberater. Und das bei den dann doch guten Summen, die wir dann auch schon in Magdeburg bekommen haben. Also nicht zu vergleichen mit heute, auf gar keinen Fall. Also, aber wie gesagt, die Versteuerung oblag uns selber. Und ja, Quittung sammeln. Also sowas, was heute jeder Selbstständige macht. Also das völliges Fremdwort für uns alle. Also es kam auch mal einer rein in die Kabine, ich erinnere mich noch, und sagte, also ich bin hier von der Berufsgenossenschaft, will euch da mal ein bisschen was erzählen. Da kam dann aus der Mannschaft, ja, wir wollen keinen Teppich kaufen, raus. Dass das im Nachgang völlig falsch war und dass wir da auch, wie ich am eigenen Leib dann auch später dann noch mitbekommen habe, dass das dann auch zum Ende hinter Karriere ordentlich wehtun kann, also finanziell auch wehtun kann, das haben wir damals nicht gecheckt. Da waren wir auch ein Stück weit alleingelassen worden. Also da fehlte natürlich auch die Hilfestellung. Und ich glaube, von uns damals in Magdeburg in der Mannschaft hatte keinen einzigen Spielerberater, der da irgendwo zur Seite gestanden hätte.
So, jetzt hast du mir aber nicht erklärt, warum du nach Lübeck gegangen bist. Also ich habe dir sehr gerne zugehört, aber meine Frage hast du eigentlich gar nicht beantwortet. Es gab Krach.
Es gab Krach mit dem Manager. Wie gesagt, einer war zu viel. Wir hatten einen Ausländer, wir hatten Andreas Rastner und den Wessi und wir hatten einen, wie mein Trainer Lothar Döring damals sagte, einen überbezahlten Ossi. Und ich trotz laufendem Vertrag sollte dann einen neuen Vertrag unterschreiben, weil wir dann, das war genau die Zeit, als dann wir überführt worden sind von dem normalen Gewerbe in eine Handball GmbH, wo dann die Entscheidung kam, dass Handballspieler wie Angestellte zu betrachten seien. Jeder Verein gründete irgendeine ausgegliederte Handball GmbH. Oder Marketing GmbH, wo dann alle Spieler angestellt wurden. Ich sollte den Vertrag unterschreiben. Da stimmten ein paar Dinge nicht aus meiner Sicht. Bernd-Uwe Hildemann würde das sicherlich im Rückblick etwas anders sehen. Ja, und dann kam es zu dem Zerwürfnis. Ich kriegte in den Urlaub damals meine Kündigung nachgeschickt, das Vertragsverhältnis. Ich habe damals in Magdeburg bei der Volksstimme gearbeitet, in der Sportredaktion, im Fulltime-Job neben dem Handball her. Und habe mir in der Zeit dann Andreas Thiel als Anwalt genommen, was recht medienwirksam war und was natürlich auch nicht gut ankam in Magdeburg. Und ich will nicht sagen, dass wir dann die Flucht ergriffen haben, aber ich habe dann auch mal die Kündigung bei der Zeitung bekommen. Also so weit reichte dann der Arm auch. Habe mich durch alles durchgekämpft, habe mich wieder zurückgeklagt in die Zeitung und bin dann aber letztendlich in Magdeburg ausgeschieden. Ich bekam Hallenverbot, durfte nicht mehr in die Halle rein, also Trainingsverbot. Ich musste ja meine Arbeitskraft immer wieder anbieten. War eine sehr wilde Zeit, war eine sehr lehrreiche Zeit. Also habe ich sehr viel auch mitgenommen. Also auch, dass man auch mal mit geradem Rücken durch die Welt geht und nicht alles nur hinnimmt, sondern auch mal, ich sag mal, seine Meinung dann auch mal durchsetzen. Nicht kann, aber zumindest die Möglichkeit hat, die eigene Meinung und das eigene Wertesystem durchzusetzen. Also ich würde es heute wieder so machen. Ich konnte nach der Zeit immer jeden Morgen ins Spiegel gucken und sagen, ja, du hast dich hier nicht verbiegen lassen, du bist nicht eingeknickt. Und dann sind wir dann irgendwann, hat dann meine Frau gesagt, also komm, wir suchen uns eine Alternative. Und dann war die Alternative, entweder ich gehe zurück nach Leipzig. Und dann gab es eben halt noch Angebote, unter anderem aus Fredenbeck, unter anderem aus Schwartau. Und wir haben uns dann letztendlich entschieden. Und ich bin dann im Dezember 95 erstmal alleine für 2 Monate oder 1,5 Monate hier hoch. Und Weihnachten 95 ist meine Familie nachgekommen. So sind wir hier oben gelandet.
Und da du immer noch hier bist, bedeutet das, kann nicht so schlecht gewesen sein, diese Entscheidung?
Die Entscheidung war so. Goldrichtig. Die war goldrichtig. Ich sage mal, Sachsen ist meine Heimat, aber hier bin ich zu Hause jetzt. Und hier sind wir auch zu Hause, hier bleiben wir auch zu Hause, obwohl mittlerweile zu unserem Zuhause nicht mehr der Sohn gehört, der ist jetzt bei dir zu Hause.
Ja.
Der ist jetzt in Köln ansässig.
Ja, also Köln und Dortmund.
Weiträumig.
Ja, ist ja aus dem Norden gesehen im Prinzip um die Ecke. Du und der Kollege Hildebrandt, habt ihr euch jemals ausgesprochen?
Nein, haben wir nicht. Aber mit Lothar Döring habe ich mich ausgesprochen. Weil der in der Zeit aus meiner Sicht wieder gesehen keine faire Rolle gespielt hat, weil es gab dann auch mal eine Situation, als dann Bernd-Uwe Hildebrandt gesagt hat, wir haben einen verletzten Henning Fritz und wir wollen, dass Kürbis wieder zurückkommt und das war eigentlich alles geebnet und dann hatte dann Lothar Döring gesagt, wenn Kürbis zurückkommt, gehe ich. Und das habe ich ihm sehr, sehr lange übel genommen. Aber ausgesprochen habe ich mich mit Bernd-Uwe Hildebrandt nicht, aber wir haben hinterher ganz normal miteinander umgehen können. Ich bin auch nicht nachtragend zu der Zeit. Ich habe es als Lernprozess und es gehört einfach zu meinem Leben. Genauso wie dazugehört, dass ich auch hier in Schwartau auch im Verein im Unfrieden geschieden bin.
Bist du so ein Quertreiber?
Offenbar ja. Wenn du die Manager fragst, dann wahrscheinlich ja.
In Leipzig haben sie sich wahrscheinlich damals auch nicht gefreut, dass du gegangen bist.
Nein, gefreut haben sie sich auf gar keinen Fall. Peter Rost war damals mein Trainer gewesen in Leipzig. Der hat dann gesagt, Mensch, für das Geld, für das sie dann Michael Bader eingekauft haben, anstatt meiner Person, das hätten wir uns auch sparen können.
Michael Bader, der mit Toro Düsseldorf damals 1989 den IAF-Pokal gewonnen hat.
Ja, du bist ja sattelfest, das gibt's ja gar nicht.
Im letzten Duell, was es jemals zwischen einer west- und ostdeutschen Handballmannschaft gegeben hat.
Du bist ja richtig sattelfest.
Vorwärts Frankfurt oder gegen Turo Düsseldorf.
Genau so ist es.
Da habe ich vielleicht auch noch was in petto. Mal gucken, wann ich das hier bei Kreisab präsentieren kann. Das ist nämlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber davon will ich gar nicht weg, sondern wir wollen natürlich bei deiner Geschichte bleiben. 10 Jahre hast du dann in Lübeck gespielt, beziehungsweise beim VfL Bad Schwartau.
So lange warst du da nicht mehr.
Ja, hier steht das aber bei Wikipedia. Möchtest du da nochmal anrufen?
Da muss ich wahrscheinlich auch nochmal hinschreiben. Wahrscheinlich die Zeit in der zweiten Mannschaft, wo ich es dann habe ausklingen lassen, die haben sie mit reingerechnet.
Ja, so wird es gewesen sein. Ah, hier steht auch, bis 1999 in der Bundesliga. Ja, ich muss natürlich zu Ende lesen, sonst wird das nichts. Als du dann 2005 endgültig aufgehört hast, gab es dann erstmal eine Pause, bis dann Stefan Kribitke 2008 angerufen hat und brauchte kurzfristig einen Torhüter bei TuS am Essen.
Das war an einem Freitag. Das war genauso eine irre Zeit. Plötzlich kriegte ich einen Anruf von Stefan. Jens, ich brauche einen Torhüter. Ich zu ihm. Ich kenne keinen, der frei ist. Sagt er, weiß ich. Ich will dich. Dann habe ich gesagt, neues Ding, schöner Scherz. Nein, meine ich im Ernst. Du musst doch nicht viel machen. Sag ich, nein, funktioniert nicht. Ich habe 2 Jahre lang nicht im Tor gestanden. Ich renne ab und zu mal durch den Wald, was ich jetzt schon nicht mehr mache. Aber damals habe ich es noch gemacht. Und das war es auch. Mehr war da nicht. Da hat er gesagt, egal. Ich zu ihm, wie lange habe ich Bedenkzeit? 1 Stunde. Letztlich waren es 2. Ich habe gesagt, wann soll ich kommen? Heute Abend. Da habe ich gesagt, geht nicht. Damals musste ich dann noch VfB Lübeck gegen Pauli, war das, glaube ich, machen. Also als Sportjournalist. Habe dann letztlich ja gesagt. Ich habe kurioserweise weder Turnschuhe gehabt. Ich habe Schuhgröße 50. Ich habe bei dem Sportartikelhändler meines Vertrauens angerufen in Schwartau. Der hatte Gott sei Dank noch eine irgendwo stehen. Eine Freundin hat die Turnschuhe abgeholt, bei sich in den Carport gestellt, weil sie dann an dem Abend auch nicht da war. Meine Frau ist los, hat Kontaktlinsen bei meinem Optiker geholt, weil die Werte auch nicht mehr passten. Und am nächsten Morgen, ich mit dem ganzen Gerödel im Gepäck nach Düsseldorf dann geflogen, von Hamburg aus, und habe am Nachmittag dann am Hallo nicht im Tor, also zumindest bei der Erwärmung, im Tor gestanden. Ich war so kaputt, ich habe dann mich kurzärmlich einwerfen lassen, weil ich so gedampft habe. Und hab, am nächsten Morgen hatte ich dann die ganzen Nähte von den Bällen. Also ich hatte überall Mini-Blutergüsse. Es war echt verrückt. Und durfte sogar nach den letzten 10 Minuten rein. Wir haben verloren, aber es lag nicht an mir.
Du hast dann noch 2 weitere Spiele gemacht. Hast du die wenigstens gewonnen?
Wir haben dann, wie gesagt, ich war immer in Reserveposition. Wir haben dann in Wetzlar, glaube ich, gespielt, wo wir vorher noch einen Tag vorher angereist sind. Da habe ich dann eine komplette Trainingseinheit auch mitgemacht. Ich war nach der Trainingseinheit so fix und fertig. Ich habe dann eine halbe Stunde, glaube ich, drin gesessen in der Dusche, habe mich von oben nur zuregnen lassen und bin dann zu spät zum Essen gekommen unter Applaus der Mannschaft. Und die Jungs, die haben dann da die Nudeln reingehauen und ich habe an meinem Salatblatt gesessen und habe nichts reingekriegt. Also das gehört genauso mit dazu.
Aber das war nicht das letzte Spiel.
Ich weiß es gar nicht mehr, ob es 2 oder 3 waren. Ich glaube, es waren nur 2 Spiele. Das war, glaube ich, dann das letzte.
Weil ich wollte natürlich wissen, bist du mit einer Niederlage abgetreten?
Nee, das war ein Sieg.
Alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht, da nochmal zuzusagen. Jetzt kommen wir sozusagen zum letzten Teil. Aber du bist ja immer noch in deiner Karriere aktiv, kann man ja so sagen, als Sportjournalist. Wir saßen gerade im Sommer erst das ein oder andere Mal gemeinsam auf der Medientribüne in Paris und Lille. Und du hast eben auch gesagt, dass du dir deinen Traum von Olympia auf eine andere Art und Weise erfüllt hast, nämlich als Sportjournalist. Und du hast viele Olympische Spiele schon mitgemacht und wir haben da auch das ein oder andere Mal schon drüber gesprochen, weil ich jetzt das erste Mal als Journalist dabei gewesen bin. Und viele haben gesagt, das sind die schönsten Spiele gewesen, die sie besucht haben. Was macht denn Olympia für dich so einzigartig?
Erstmal natürlich, ich bin dem Thema Olympia natürlich aufgrund meiner sportlichen Vergangenheit und natürlich war es für mich auch immer ein Sehnsuchtsziel gewesen, habe ich von vornherein auch eine sehr, sehr positive Grundeinstellung zu dem Thema. Für mich wäre es damals als Sportler die Erfüllung meiner Träume gewesen, einmal Olympische Spiele mitzuerleben. Und ich glaube, wenn du dich mit jedem Sportler unterhältst, ist es genauso. Ob es jetzt hier oben, ich habe in der Zeit, natürlich guckst du auch mal auf deine lokalen Helden jetzt hier. Also ich habe zum Beispiel mit Miriam Buttgereit, mit der Judo-Amazone, Judoka darf man ja sagen auch, bei den Frauen, die habe ich vorher in Glinde besucht. Die haben wir zusammen besucht, Felix, genau, und haben ein Fotoshooting mit ihr gemacht und die dann in Paris auch, Miriam holte dann Silber. Ich habe mit Ivo Wandke über die Jahre auch Judoka zu tun gehabt, mit Laura Ludwig, der Beachvolleyballerin, die ganzen Jahre zu tun gehabt. Und du kannst reden, mit wem du willst, das ist das Größte. Da kommt keine Weltmeisterschaft dran, da kommt keine Europameisterschaft dran. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist der Olymp, das ist das, was ganz oben steht. Und Paris, du hast es ja erlebt. Also wie gesagt, ich habe in Peking angefangen, ich habe Peking erlebt, was für mich die ersten Spiele waren. Sehr, sehr besonders natürlich. Asien, die Kombination mit China, auch mit den Verboten, die es da gab, aber die ich damals nicht so wahrgenommen habe, muss ich sagen. Also wir haben uns da auch frei bewegen können. Kann sein, dass da irgendjemand zugeschaut hat. Dann kam London 2012. Ich habe noch nie so ein verrücktes Publikum erlebt. Da gab es nicht mal, also zumindest nicht. Mein Sohn war auch da, wollte gerne Karten. Es gab nicht mal einen Schwarzmarkt, weil alles ausverkauft war. Diese Sportbegeisterung der Briten, das war faszinierend. Also das hatte ich regelrecht mitgerissen. Dann kam Rio. War auch wieder was sehr, sehr Besonderes. Für mich ganz besonders, dass ich beim Beachvolleyball-Goldtraum von Laura Ludwig und Kira Balkenhorst dabei war. Dadurch, dass ich Laura auch schon die ganzen Jahre über begleitet habe, das Management kennt, war ich hinterher auch mit bei der Party bis morgens um 5 und durfte das Gold mitfeiern. Dann kamen die ganz außergewöhnlichen Spiele Tokio, wo ich dann als Einzelkämpfer für Matzak war und das ohne Zuschauer, was im Vorwege ich persönlich ganz anders geplant hatte oder erwartet hatte. Zum Beispiel war wäre für uns familiär sehr außergewöhnlich geworden, weil mein Sohn wäre Volunteer gewesen in Tokio, hatte den Zuschlag im Deutschen Haus. Er wäre quasi die 3 Wochen damit gewesen, ich als Journalist da. Und wir hatten hinterher noch 4 Wochen Japan-Urlaub gemeinsam geplant mit dem Rucksack und hätten uns da durchgekämpft. Die Route stand alles schon, wir hatten nur noch nichts bezahlt und dann fiel plötzlich alles ins Wasser. Also, dass die Spiele überhaupt stattgefunden haben, war ja nun schon sehr außergewöhnlich. Aber das war eine ganz verrückte Zeit. Und dann jetzt eben halt Paris. Das war für mich die außergewöhnlichsten Spiele. Also angefangen von den großartigen Sportstätten, der Stimmung, die vollen Ränge. Also das war wie eine... Ich habe das letztens gerade zu meiner Frau gesagt, die im Übrigen auch da dann war, in ihrer Clique, ist ehemalige Siebenkämpferin. Wir haben uns in der Reha im Übrigen kennengelernt. Natürlich viel Leichtathletik geguckt hat. Natürlich sind die Karten da sehr, sehr, sehr teuer gewesen, aber habe ich noch nie erlebt. Du kommst morgens in das Stadion zu den Vormittagswettkämpfen und da sind 70.000 Zuschauer da drin.
Ach, scheiß doch auf die Ticketpreise. Wenn du einmal bei Olympia dabei sein kannst.
Das hat sie gesagt, einmal dabei sein. Das war, und wie gesagt, diese Spiele, das war eine einzige Umarmung der Stadt. Das war... Ich kriege gleich noch Gänsehaut.
Ja, ich war ja auch da. Also, ich kann mich da reinversetzen und muss sagen, ich hatte hohe Erwartungen an die Olympischen Spiele und die sind bei weitem übertroffen worden. Also es war nicht im Ansatz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war 10-mal so gut, weil die Leute einfach ja so eine Freude ausgestrahlt haben. Alle waren immer hilfsbereit. Dann gab es diese historischen Sportstätten. Ich war beim Beachvolleyball unterm Eiffelturm.
Großartig.
Das war sensationell. Und überall hattest du das Gefühl, in jeder Halle, dass die Zuschauer das unglaublich genossen haben. Egal, ob da jetzt Franzosen irgendwelche Medaillen gewonnen haben oder an Wettkämpfen teilgenommen haben oder andere Nationen. Das war einfach schön. Das ist, glaube ich, das Wort, was es am besten ausdrückt. Aber ich will nicht mit dir jetzt ausschließlich über Paris reden, sondern ich würde gerne von dir wissen, weil wir gehen jetzt so langsam, aber sicher dem Ende unseres Gesprächs entgegen. Was macht es für dich aus, diese Geschichten zu erzählen? Weil wir sprechen immer von dieser 1:0 Berichterstattung, Spielberichte, Interviews in der Mixzone und so weiter. Das ist das eine. Aber was sind für dich die besonderen Geschichten? Natürlich auch verbunden mit dem Handball, weil du bist Handballer gewesen und wir sprechen hier in dem Podcast über Handball. Was sind die besonderen Geschichten im Handball? Du bist ja auch jedes Jahr beim Männerturnier mit dabei beispielsweise.
Da würde ich auch lieber wieder gerne weggehen vom Handball. Also ja, ist ein Handball-Podcast und ja, die besonderen Geschichten sind, ob das jetzt nun bei großen Wettkämpfen ist wie Handball-EM, WM oder eben halt Olympische Spiele. Die besonderen Geschichten sind für mich immer die gewesen, wenn ich Sportler besuchen konnte. Wenn ich sie in ihrem vertrauten Umfeld, so wie wir jetzt in einem Gespräch, wir waren zum Beispiel mit Mirjam, haben wir gut gereiht, wir haben sie in ihrer alten Umgebung, in ihrer alten Schule besucht. Also wir sind mit ihrer Mama und ihr sind wir in ihre Halle reingegangen, wo sie angefangen hat. Und dort das rauszukitzeln im Gespräch, das Besondere an dem Menschen, das ist für mich das Schönste. Also wenn du, ja, normale Spielberichterstattung, das gehört für uns, das ist, ich will nicht sagen täglich Brot, aber das gehört mit dazu. Das ist dann, wie du vorhin schon sagtest, diese 1:0 Berichterstattung, Mixzone, Spielerstimmen abfragen, so, das ist Standard. Aber Sportler in ihrem vertrauten Umfeld, in einem ganz besonderen Umfeld zu erleben und dann im Gespräch rauszuarbeiten, was das Besondere in ihrem Leben ist, was sie als Mensch so besonders macht und es nicht nur unbedingt an der Leistung festzumachen, das ist für mich das Faszinierende. Und das mag ich auch an meinem Job. Also deswegen, also ich ich glaube, ich bin auch immer eher einer, der draußen ist und im Sand wühlt und lieber dicht dran bei den Sportlern ist, als dass ich da irgendwo in Sitzungen sitze und strategische Entscheidungen fälle, so wie man das heutzutage ja auch machen muss, als Chef oder so weiter. Aber nee, das ist nicht meine Welt. Also ich bin lieber draußen und versuche dann im Gespräch mit den Sportlerinnen und Sportlern das Besondere herauszuarbeiten und dann das eben halt dann aber auch so herauszuarbeiten, dass es eben halt dann auch interessant für den Leser wird. Das kann zum Beispiel auch also ein 50-jähriger Kugelstoßer sein, den wir mal auf dem Dorf besucht haben. Felix lacht gerade. Den haben wir in der Nähe hier auf dem Dorf besucht, der dann morgens auf dem Mähdrescher saß und dann nachmittags für die Seniorenweltmeisterschaften in einem selbstgebauten Kugelstoßring da trainiert hat oder seine Autoreifen, also Traktorreifen geworfen hat oder dann auf dem Heuschober oben im selbstgebauten Diskuswurfring sich da gezimmert hat, wo er im Winter trainieren konnte. Das sind die Geschichten, die für mich der Sport schreibt und die meinen Job, den ich jetzt habe, so schön machen und so interessant machen. Und deswegen genieße ich es, also draußen zu sein und diese Geschichten eben halt einzufangen, aufzuschreiben. Und das wird in unserer heutigen Zeit eben halt leider aufgrund von personellen Engpässen etc. Und unser Berufsbild, wie du ja auch weißt, hat sich natürlich auch sehr, sehr arg verändert in den vergangenen Jahren. Wird das immer schwieriger.
Nicht immer zum Guten.
Richtig.
Als ich dich angerufen habe und dich gefragt habe, ob du Zeit für mich hast, da hast du zu mir gesagt, ja, was willst du denn von mir wissen? Ich habe da überhaupt nichts zu erzählen. Wie siehst du das jetzt, 70 Minuten später? Denkst du, du hattest was zu erzählen?
Das musst du entscheiden. Das sollen die Leser, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das liegt mir auf den Lippen. Also das sollen die Hörer entscheiden, wenn wir jetzt hier noch sitzen. Also das ist ja eine sehr entspannte Atmosphäre. Und wenn man da immer wieder in seine eigene Vergangenheit eintaucht, ja, man ist natürlich dann auch selbst gefangen irgendwo. Aber mal schauen. Also ich denke schon, dass das irgendwo eine sehr, sehr spannende Zeit war. Also für mich selber, für meine Familie, für mein Umfeld war es natürlich eine spannende Zeit, weil mein Sport, mein Leben hat ja auch in zwei Systemen stattgefunden und ich durfte sehr, sehr, sehr viele, schon, also es klingt jetzt wie eine Trauerrede, aber soll es ja nicht sein oder eine Abschiedsrede, aber ich habe spannende Menschen kennengelernt und ich hoffe noch auf viele, viele spannende Menschen, die ich kennenlerne und vor allen Dingen auch jetzt natürlich, über die ich schreiben darf.
Also, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, weil deine vorletzte Antwort war für mich die entscheidende in dem ganzen Gespräch heute, weil die Leute überlegen sich ja dann wahrscheinlich auch zu Hause, höre ich mir die Folge mit Jens Kürbis an? Ist das denn überhaupt spannend? Ihr habt natürlich jetzt nicht bis zum Ende vorgespult, weil ihr wolltet das ganze Gespräch hören. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum, ja, als Behauptung. Aber wenn die Leute mich fragen, warum machst du das eigentlich, dann mache ich das wegen solcher Gespräche. Nur deswegen. Deswegen, Jens, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich habe noch eine letzte Frage. Wenn du dir einen Handballer oder eine Handballerin aussuchen kannst, egal ob sie noch lebt oder er noch lebt oder wie auch immer, oder vielleicht auch ein Aktiver, ist mir ganz egal, mit dem du so ein Gespräch führen könntest, wie du das beispielsweise mit Miriam Buttgereit gemacht hast. Welcher Handballer oder welche Handballerin wäre das?
Also für mich war immer eine sehr, sehr spannende Person immer Andreas Thiel. Natürlich aufgrund meiner Position im Tor, auch aufgrund der Tatsache, was er alles erlebt hat und vor allen Dingen auch, was mir eben halt im Leben immer wichtig war, dass ich nicht nur auf meinen Sport gucke, sondern eben halt auch nebenher immer meine berufliche Perspektive gesehen hat. Und das hat er für mich grandios hinbekommen. Also Weltklasse-Torhüter, Volljurist. Dazu noch, ich sage, im Handball weiter aktiv geblieben, also was bei mir ja nun nicht zutrifft oder nur peripher über meinen Job, aber wie er das gemeistert hat. Und er ist auch eine sehr, sehr tiefgründige Person. Also das würde sicherlich Spaß machen, mit ihm da so eine Art Gespräch zu führen.
Er war ja hier bei Kreisab für ein langes Gespräch schon zu Gast. Das ist ja der Vorteil. Und ich bin mir sehr sicher, dass er dieses Gespräch hören wird. Aber er muss es natürlich zu Ende hören. Das ist das Entscheidende, weil sonst hat er diese Antwort gar nicht mitbekommen. Jens, nochmal herzlichen Dank. Mir hat es große Freude bereitet. Und ja, jetzt fahre ich wieder nach Hause, schneide das Ding und in ein paar Wochen bzw. Monaten könnt ihr das da draußen sozusagen auch hören. Nochmal, war ein tolles Erlebnis von dir, diese Geschichten zu hören. Und jetzt gibt es dann hinterher nochmal eine kurze Abmoderation und ja, ich kann mich nochmal wiederholen. Dankeschön.
Ich sage Dankeschön und jetzt geht's zurück in die Redaktion.
Ja, viel Spaß bei der Arbeit.
Danke.
Und damit sind wir am Ende angelangt bei einer fantastischen Sendung, wie ich finde, ein tolles 1:1 Interview, denn Jens Kürbis hatte eine Menge zu erzählen und es gab lustige Stellen, es gab ja sehr bemerkenswerte Stellen, wo man auch ein bisschen ans Nachdenken gekommen ist und ich hatte unglaublich viel Spaß, ich glaube, ihr konntet es auch raushören bei dieser Unterhaltung und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Aktuell ist es so geplant, dass ihr am kommenden Montag das nächste 1:1 Gespräch hört. Mit wem? Das steht aktuell noch nicht fest. Aber das Wichtigste ist, dass ihr jetzt erstmal gut ins neue Jahr kommt. Ich wünsche euch, dass ihr einen schönen Übergang habt. Ich weise euch aber an dieser Stelle natürlich nochmal auf ein paar Sachen hin. Zum Beispiel auf patreon.com/kreisab. Dort könnt ihr dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen. Oder ihr schaut in die Shownotes, also in die Infos zur Sendung. Dort findet ihr einen Link zu PayPal. Auch über diesen Weg könnt ihr sagen, ja, Kreisab, das ist eine tolle Sache, da helfe ich und unterstütze ich gerne mit einer kleinen Spende. Und ihr solltet uns folgen auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube, aber auch vor allem bei Instagram. Ich habe mir fest vorgenommen, im neuen Jahr noch das eine oder andere Video mehr online zu stellen in die Instagram-Stories des Kreisab-Kanals. Und dann soll es das gewesen sein für das Jahr 2024. Ein kurzes Resümee noch von meiner Seite aus. Es war das intensivste, das es für Kreisab jemals gegeben hat, mit der Europameisterschaft im Januar im eigenen Land. Ich war der einzige Journalist zusammen mit einem Fotografen, der an allen Spielorten unterwegs gewesen ist. Also dementsprechend anstrengend ist es mit dem Jahr 2024 losgegangen. Dann gab es die 4 Final Fours der EHF, also die European League Final Fours in Graz bei den Frauen und in Hamburg bei den Männern und dann natürlich in der Champions League in Budapest bei den Frauen und in Köln bei den Männern. Und dann gab es das absolute Highlight mit Kreisab Allee und die Begleitung der Olympischen Spiele in Paris bzw. Lille. Und wir können uns alle sehr, sehr gut erinnern an diesen Wurf ins Glück von Renas Urschins im Viertelfinale gegen Frankreich. Ein episches Handballspiel und wahrscheinlich das Highlight schlechthin im Handballjahr 2024. Und am Ende nochmal die Europameisterschaft der Frauen in Innsbruck und Wien, zumindest von meiner Seite aus. Das war ja ein Turnier, was in 3 Ländern stattgefunden hat. Und in 3 Länder geht es dann auch wieder im Januar. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich wünsche euch jetzt nochmal einen guten Rutsch, viel Gesundheit fürs Jahr 2025. Und in einer Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss.